Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Deniso. Hallo und herzlich willkommen. Premierminister Tusk stellt an der Warschauer Börse die neue Wirtschaftsstrategie der Regierung vor und spricht von einem Jahr des Durchbruchs und keine Einigung zum Gedenken an die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs zwischen Deutschland und Polen in Sicht. Ganz im Gegenteil. Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem sprechen wir diesmal auch mit dem Danziger Komponisten und Dirigenten Professor Andrzej Szadejko über die universelle Anziehungskraft der Musik von Stanisław Moniuszko. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Premierminister Tusk, Investitionen in Polen werden 650 Milliarden Złoty erreichen und 85 Jahre seit der ersten Massendeportation von Polen in die Sowjetunion. Polens Premierminister Donald Tusk hat angekündigt, dass die geplanten Investitionen für das Jahr 2025 mehr als 650 Milliarden Złote betragen werden. Dies sei eine vorsichtige Schätzung, betonte er bei der Präsentation des Programms Polen ein Jahr des Durchbruchs an der Warschauer Börse. Ziel des Programms ist es, die wirtschaftliche Entwicklung durch verstärkte Investitionen anzukurbeln. 2025 wird das Jahr eines positiven wirtschaftlichen Durchbruchs, auf den wir lange gewartet haben, sagte Tusk. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Wirtschaftswachstum auf 4% steigen werde. Der Premier verwies auch auf das historische Symbol des Jahres 2025, den 1000. Jahrestag der ersten polnischen Königskrönung. Finanzminister Andrzej Domański hat die 6 Hauptsäulen der polnischen Entwicklungsstrategie vorgestellt: Investitionen in Wissenschaft, Energiewende, moderne Technologien, Hafenentwicklung, Bahninfrastruktur sowie die Stärkung des Kapitalmarktes. In Vilnius haben Polen, Litauen, Lettland und Estland die erfolgreiche Anbindung ihrer Stromnetze an das europäische System gefeiert. Polens Staatspräsident Andrzej Duda bezeichnete dies als den letzten Schritt zur Emanzipation aus der post-sowjetischen Abhängigkeit. Die Synchronisierung über die polnisch-litauische Leitung Litpol Link beendet die Abhängigkeit der baltischen Staaten vom russischen Stromnetz. Der litauische Staatspräsident Gitanas Nausėda erklärte, es sei ein bedeutender Moment, da nun die Zeit des politischen Drucks und der Erpressung vorbei ist. Ursula von der Leyen betonte, dass die EU künftig die Energieverbindungen mit Russland und Belarus kappen werde, um so wörtlich Freiheit von Drohungen und Erpressungen zu gewährleisten. Der Bürgerrechtsbeauftragte Marcin Wiącek hält die geplante vorübergehende Aussetzung des Asylrechts für verfassungswidrig. In einer Stellungnahme an den Sejmarschall erklärte er, dass selbst bei einem verstärkten Migrationsdruck an der Grenze zu Belarus das Asylrecht nicht einfach außer Kraft gesetzt werden dürfe. Dies verstößt gegen die Verfassung und internationale Menschenrechtsstandards, so Wiącek. Die Regierung verteidigt den Gesetzesentwurf mit der Notwendigkeit, eine geordnete Einwanderungspolitik sicherzustellen. Und heute jährt sich zum 85. Mal die erste Massendeportation polnischer Bürger durch sowjetische Behörden. In der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 1940 verschleppte das NKWD etwa 140.000 Menschen aus den damaligen östlichen Gebieten Polens nach Sibirien, Nordrussland und Kasachstan. Historiker Jerzy Rochoszynski beschreibt die Deportation als den ersten Kreis der Hölle. Die Betroffenen, darunter viele Familien, mussten unter extremen Bedingungen in Arbeitslagern überleben. Schätzungen zufolge wurden zwischen 1940 und 1941 insgesamt 330.000 Polen deportiert. Viele kehrten nie zurück. Heute finden in mehreren Städten Gedenkveranstaltungen statt. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Deutschland unter Olaf Scholz will nicht den polnischen Opfern der deutschen Besatzung in Polen gedenken, was zu einem diplomatischen Skandal führen könnte, schreibt Onet.pl. Außerdem wird das Renteneintrittsalter nach den Präsidentschaftswahlen angehoben. Mehr zu unter anderem diesen Themen nun in der Presseschau mit Jakub Kokler.
Deutschland unter Olaf Scholz will nicht den polnischen Opfern der deutschen Besatzung in unserem Land gedenken, was zu einem diplomatischen Skandal führen könnte. Der ehemalige Diplomat und Journalist des Portals Onet, Witold Jurasz, schreibt über die Spannungen zwischen Warschau und Berlin. Seit einigen Monaten gäbe es sowohl in Warschau als auch in Berlin keinen Versuch mehr, einen Dialog zu führen, in der Annahme, dass ein Neuanfang in den Beziehungen nur durch einen Wechsel des deutschen Bundeskanzlers erfolgen könne. Das Problem sei, dass die Hoffnungen auf einen Durchbruch nach den deutschen Wahlen durch einen Geschichtsskandal zunichte gemacht werden könnten. Denn wie sich herausstellte, sei der Zankapfel in den Beziehungen die mangelnde Bereitschaft der Bundesrepublik, der polnischen Opfer der deutschen Besatzung Polens ernsthaft zu gedenken. Die Idee, ein Denkmal zu errichten, die von Władysław Bartoszewski stamme, werde seit Jahren abwechselnd sabotiert oder verwässert, lesen wir in Onet. Darüber hinaus werde in Deutschland behauptet, dass das Gedenken an die nichtjüdischen Opfer unter den Polen problematisch sei, schreibt Jurasz weiter. Der Grund, die Anerkennung, dass unter den Polen auch Täter waren. Jurasz berichtet unter Berufung auf diplomatische Quellen, dass der Leiter der polnischen Botschaft in Berlin, Botschafter Jan Tombiński, angewiesen wurde, bis zum 8. Mai, dem 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges, eine Lösung für die Frage der Errichtung eines Denkmals für die polnischen Opfer der deutschen Besatzung zu finden. Berlin habe damit offensichtlich ein Problem. Kürzlich zitierte die Welt den Bundestagsabgeordneten und SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan mit den Worten, es sei nicht genug Geld im Haushalt für das Denkmal vorhanden. Die Behörden in Berlin, so das Portal, hätten erwartet, dass die Regierung von Donald Tusk nach seinem Amtsantritt in Polen auf den Bau des Denkmals verzichten und sich mit der Errichtung einer Gedenktafel begnügen würde. Als sich herausstellte, dass die neue Regierung die Idee eines echten Gedenkens an die polnischen Opfer nicht aufgegeben habe und Botschafter Jan Tombiński begann, sich sehr aktiv für das Denkmal einzusetzen, tauchte ein weiteres Argument auf, das diesmal schon eine regelrechte Provokation gewesen sei, lesen wir. Die polnische Historikerin Agnieszka Wierzcholska, die bei der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas angestellt ist, aber seit vielen Jahren in verschiedenen deutschen Institutionen arbeitet, sagt in einem Interview für die Welt, das Problem mit dem Polendenkmal sei, dass es auch die Täter von Jedwabne gedenken würde, so wie Witold Jurasz in Onet. Mit dem Präsidentschaftswahlkampf erlebt das Thema Rentenalter ein Comeback, lesen wir in der Wochenzeitung Do Rzeczy. Der K.O.-Kandidat für das Präsidentenamt, Rafał Trzaskowski, habe versichert, dass es keine Änderungen an den Regelungen zum Renteneintrittsalter geben werde. Am Sonntag erinnert das Blatt, habe Rafał Trzaskowski die Wojewodschaft Kujawien-Pommern besucht, wo er unter anderem mit Einwohnern von Grudziądz zusammentraf. Einer der Einwohner der Stadt habe den K.O.-Kandidaten nach dem Rentenalter gefragt. Derzeit gehen Frauen mit 60 und Männer mit 65 Jahren in den Ruhestand. Keine Änderung, lautete die Antwort. Es werde keine Änderungen geben. Niemand plane irgendwelche Änderungen, sagte Rafał Trzaskowski. Im Januar habe der bürgerliche Präsidentschaftskandidat Karol Nawrocki eine ähnliche Erklärung zum Rentenalter abgegeben. Anlässlich des Tages der Großmutter habe er gesagt, dies sei eine Gelegenheit, die Situation der älteren Menschen in Polen zu diskutieren. Er habe daran erinnert, dass während der Regierung von Donald Tusk im Jahr 2012 der damalige Präsident Bronisław Komorowski ein Gesetz unterzeichnete, das das Rentenalter auf 67 Jahre anhob. Er möchte niemandem Angst einjagen, aber da bereits etwas geschehen ist, sagt die Logik, dass es wieder geschehen kann, zitiert die Wochenzeitschrift Karol Nawrocki. Heute hat Donald Tusk an der Warschauer Börse über die neue Wirtschaftsstrategie der Regierung gesprochen. Die Veranstaltung stand unter dem Motto Polen, das Jahr des Durchbruchs. Warum hat sich Tusk zu diesem Schritt entschlossen? In einem Interview mit der Tageszeitung Rzeczpospolita lüftete ein Regierungsvertreter das Geheimnis und verwies unter anderem auf die Notwendigkeit, Rafał Trzaskowski zu helfen. Die Minister, lesen wir, hätten in den letzten Tagen intensiv an dem besagten Plan gearbeitet. Nur ein enger Kreis von Personen kenne die Details. Daher sei der Plan eine Überraschung innerhalb der Koalition gewesen, auch wenn die für seine Umsetzung wichtigen Ministerien in den Händen der PO-Koalitionspartner liegen. Dies zeige übrigens am besten die Situation und Stimmung innerhalb der Koalition in den letzten Tagen, schreibt Rzeczpospolita. In den letzten Wochen erhalte die Regierung in allen möglichen Meinungsumfragen immer schlechtere Werte. Und der Präsidentschaftswahlkampf sei im Gange, betont der Gesprächspartner der Rzeczpospolita. In den letzten Wochen sei deutlich geworden, dass die Situation der Regierung, die sich unter anderem aus den Ambitionen und Vorgehensweisen der Koalitionspartner ergebe, Rafał Trzaskowski nicht helfe, sondern eher schade. Dabei sei es nicht so, dass sich in der Wirtschaft nichts tue, ganz im Gegenteil. Man müsse es nur neu erzählen und die Richtung für die kommenden Jahre aufzeigen. Das könne nur der Premierminister tun, und zwar jetzt, damit es noch im Februar eine Art kommunikativen Neustart der Regierung vor der entscheidenden Phase des Wahlkampfs gebe, sagt ein Regierungsvertreter im Gespräch mit Rzeczpospolita. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Stanisław Moniuszko war Komponist und Dirigent. Sein Schaffen umfasst vor allem Lieder und Opern. Er wird als Vater der polnischen Nationaloper bezeichnet. In seiner Musik steckt die polnische Seele, die zugleich die polnische Identität in schwierigen historischen Momenten geprägt hat, sagt Professor Andrzej Szadejko, Danziger Komponist und Dirigent im Gespräch mit Jakub Kokler. Leider ist Moniuszko im Ausland nicht bekannt, bedauert unser Gast, der eine CD mit Moniuszkos geistlicher Musik aufgenommen hat.
Unser Gast ist Professor Andrzej Szadejko, Organist und Dirigent. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir sprechen heute über eine CD mit der Musik von Stanisław Moniuszko. Requiem Aeternam heißt diese CD, die Sie in eine internationalen Begleitung aufgenommen haben. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich war eingeladen im Jahre 2019 von Direktor der Nationaloper in Warschau, ein Festival zu organisieren mit der sakralen Werken von Stanisław Moniuszko. Da musste ich mich mit dieser Musik
auseinandersetzen.
Ja, genau. Und dann haben wir 5 Konzerte gemacht, monographische Konzerte nur mit Musik von Moniuszko, die zeigten uns, dass diese Musik wirklich ein sehr großes Potenzial hat, also ein emotionaler, aber auch kompositorisch, alle diese Werke sind von einer sehr hohen Qualität. Dann habe ich gedacht, wir können gehen weiter und versuchen eventuell das Projekt nach außer Polen zu bringen, um anderen auch zu zeigen, dass diese Musik wirklich eine sehr große Wirkung hat und auch ein internationales Potenzial. Da hatte ich dann die Idee, dass Moniuszko in seinem Leben auch in verschiedenen Orten gewirkt hatte. Und das war heutzutage Litauen, Weißrussland, Polen, Deutschland. In allen diesen Ländern hat er einen Teil seines Lebens verbracht. Und dann bin ich auf diese Idee gekommen, dass wir können eventuell die Musiker aus allen diesen Ländern in diesem Projekt zusammensetzen, um eben zusammen sich mit dieser Musik auseinanderzusetzen und versuchen, einen Stil zu finden, welcher für die Musik von Moniuszko richtig ist. Es hat nicht so ganz funktioniert, denn die Leute, die Musiker aus Weißrussland, müssten dann schlussendlich weg, weil die haben Angst gehabt, in diesem Projekt zu wirken. Und deswegen widmen wir das auch diesen Musiker, überhaupt ein Künstler von Weißrussland, so dass sie wirklich zu Zeiten kommen, wo die Freiheit in diesem Land auch herrscht, herrschen wird. Aber es hat sehr gut funktioniert mit den Leuten aus Litauen und aus Deutschland und diese Zusammenarbeit war sehr fruchtvoll und sehr interessant für alle Seiten.
Eben, in Polen ist Stanisław Moniuszko ein sehr bekannter Komponist, er wird als Vater der polnischen Oper, Nationaloper, genannt. Wie haben Künstler aus Deutschland auf diese Musik reagiert?
Das war sehr interessant, weil natürlich die kannten diesen Komponist überhaupt nicht.
Schade.
Ja, das ist sehr schade. Jetzt hat sich das etwas geändert, aber das waren nicht nur Musiker, die das nicht kannten, aber erstaunlicherweise auch die Leute, die Musik produzieren. Und der Chef der MDG, El Abel, der war auch sehr erstaunt von der Qualität dieser Musik, von der Emotionalität von dieser Musik. Und er sagte mir, dass als er nach Danzig gekommen ist, um mit uns zu arbeiten, am Anfang war er sehr skeptisch und wusste nicht, was auf ihm kommen würde. Aber am Ende des ersten Tages, er war sehr begeistert, sehr, sehr bewegt, und Tag nach der Tag ist er mehr, also er sagte, er ist mehr in Liebe mit der Musik so vertieft. Und schlussendlich sagte, dass diese Musik ist, hat so eine sehr romantische Wirkung, aber romantisch im Sinne von einem sehr reinen Gefühlen, die sie zeigt. Und interessanterweise auch die Musiker, die Choristen und der Dirigent, mit welchen ich arbeitet hatte,
Gellert Ensemble,
genau, aus Leipzig, die haben das Gleiche gesagt, also dass diese Musik wirklich eine sehr große emotionale Wirkung hat, und diese Emotionen sind von einer Reinigkeit gefüllt, die sehr selten in der Musik der Zeit zu finden ist.
Sie haben diese Kompositionen, die geistliche Musik von Stanisław Moniuszko, auch in Deutschland und in Litauen aufgeführt, in Berlin und in Vilnius. Wie wurden diese Kompositionen aufgenommen?
Ganz unterschiedlich, aber in beiden Ländern nicht neutral, würde ich sagen. Natürlich, das waren sogar auch zwei sehr unterschiedliche Situationen, denn wir haben angefangen in Vilnius, da haben wir in der Franziskanerkirche zwei Konzerte gegeben, weil ich muss sagen, dass dieses Projekt Moniuszko 150, die wir letztes Jahr geführt hatten, er bestand aus zwei Projekten. Einer war eben diese symphonische sakrale Musik, geistliche Musik. Andere war die Musik für Chor und Orgel. Auch geistliche Musik, aber in kleineren Besetzung, die etwas anders ist. Und diese beiden Konzerte waren in diese Franziskanerkirche in Vilnius, und die Leute waren voll begeistert. Also das war wirklich eine unglaubliche Emotionen, hat das erweckt.
Moniuszko hat in Vilnius gewirkt, müssen
genau,
wir dazu sagen.
Genau, aber auch dort, diese Werke sind fast unbekannt. Also man zeigt zum Beispiel die Litaneien aus Ostrabrama nicht in Vilnius oder überhaupt in Litauen. Und jetzt, als wir das gezeigt haben, die haben gesagt, mein Gott, was für eine Musik ist hier entstanden. Das war wirklich sehr schön und erstaunlich. In Deutschland dagegen hatten wir eine andere Situation, nämlich als wir dieses Konzert gespielt haben, genau in der Zeit, ein paar Straßen weiter, waren die Demonstrationen pro Putin, also nicht gegen den Krieg von der Ukraine, sondern man kann sagen pro dieser Krieg. Und wir haben damals dieses Konzert im Namen eben der Opfer, diese Terror und Aggression von Putin gewidmet. Und das war auch eine Besonderheit und besondere Situation, die zeigte uns, dass man kann durch diese Musik und durch die Zusammenarbeit von den Leuten von verschiedenen Ländern, von verschiedenen Kulturen zeigen, dass wir doch nicht mitmachen müssen in diesen absurd gehender Kriegwirkung, dass wir mit unserer Wirkung, mit unserer Zusammenarbeit, mit der Musik, die zur metaphysischen Ideen sich führt, wir können zeigen, dass man könnte doch anders wirken und doch eine gemeinsame Ideen entwickeln können und nicht eben suchen, das, was uns teilt.
Sie haben sich entschlossen für geistliche Musik, die weniger bekannt ist als die Lieder von Stanisław Moniuszko oder auch seine Opern. Glauben Sie, dass gerade diese Musik dem Komponisten einen Weg nach Westeuropa in die westeuropäischen Konzertsäle verschaffen könnte?
Ja, ich glaube, dass aus verschiedenen Gründen diese Musik hat wirklich ein riesengroßes Potenzial, international zu werden. Einerseits natürlich die lateinische Sprache
vereinfacht den Zugang,
ja, das. Aber andererseits, es ist einfach eine gute Musik, gut geschriebene Musik. Also kompositorisch, das sind sehr gute Werke, manchmal sogar genial. Und ich glaube, dieses Repertoire aus der ersten Hälfte 19. Jahrhundert für solche Besetzungen ist auch nicht so oft. Also wenn ich das auch untersucht hatte, man muss schon sagen, dass die sakrale Musik in der Zeit nicht in der Hauptrichtung oder Mainstream, sagen wir aus Englisch, dieser Zeit in der Musik gegangen ist, sondern am Rande entstanden ist und also nicht so viele gute Musik entstanden ist in dieser Richtung für die sakrale Werke. Und die Musik von Moniuszko, es hat außerdem, dass sie sehr tief emotional und intellektuell ist, sie hat auch sehr viel von Lebendigkeit. Also es ist sehr openhaft manchmal geschrieben. Man nimmt viele Ideen, musikalische Ideen, eben aus der stilistischen Elementen von Rossini, von Berlioz, von Karamani, von Weber und eben auch nicht aus der sakralen Werke von diesen Komponisten, weil diese kannte er nicht so ganz genau, aber von seiner, von Opern, von Bühnenwerken von diesen Komponisten. Und das alles, man kann in dieser religiöse, in diese sakrale, geistliche Musik von Moniuszko finden.
Und Rossini hat er persönlich gekannt.
Rossini hat er persönlich gekannt und Rossini hat auch gelobt seine Musik. Also die Litaneien natürlich, der hat er bekommen und er hat geschaut und schreibt Moniuszko, das sind sehr, sehr gute Werke. Und erstaunlicherweise, aber er kann nichts anderes sagen, weil einige Teile von diesen Litaneien sind, als ob die aus der Opern von Rossini weggenommen würden. Also das ist wirklich komisch, wenn man das so aufführt, weil das ist auch nicht so oft zur Zeit, dass man sucht nach dieser Zusammensetzung mit anderen Stilen von den Komponisten. Aber wir haben das, also ich persönlich finde das wirklich sehr interessant und um zu zeigen und das so aufzuführen, dass man spürt eben diese rossinische Leichtigkeit, Beweglichkeit, diese rege Musik, so wie die aufgeregt ist.
Sie beschäftigen sich eingehend mit ein bisschen älterer Musik, ja, hauptsächlich mit der Musik der Barockzeit. Wie fühlen Sie sich in der Ästhetik des 19. Jahrhunderts?
Ich fühle mich ganz, ganz gut. Nämlich meine Ausbildung war so, dass ich angefangen habe an meinen Studien in Danzig mit moderner Musik. Dann bin ich nach Warschau gekommen, wo ich mit Joachim Grubich studierte und da habe ich nur romantische Musik gespielt oder fast nur romantische Musik gespielt. Und dann bin ich an der Schola Cantorum Basiliensis gekommen, wo ich die ältere Musik, die frühe Musik gelehrt hatte. Also ich kann wirklich in allen diesen Stilen, in moderne Musik, in romantische und in der barocken und Renaissance Musik mich gut finden und hatte keine Probleme damit. Aber ich glaube, wichtig ist auch gerade für diese Aufnahme und für unsere Arbeit, die Idee war, nachzudenken, wie könnte es sein, also welche Einflüsse von den früheren Werken, von den früheren Komponisten waren wichtig für Moniuszko und wie die beeinflusst haben von ihm. Und man spürt auch an diesen Werken, da er einigen Komponisten wirklich sehr lieb hatte, also Mozart zum Beispiel, das in erster Litanei, das ist fast, man kann spüren, dass ein Mozartwerk von Anfang her. Aber auch eben Karl Maria von Weber, auch Schubert, da sind so in einigen seinen Werken so Elemente, wo man das ganz, ganz gut spüren kann. Auch natürlich Rossini, auch Berlioz, das schon in späteren Werken war, wenn er schon in Paris war, und da könnte er eben die französische Komponisten hat er kennengelernt und seine Werke, auch grundsätzlich Bühnenwerke, nicht sakralen Werke. Aber das spürt man zum Beispiel bei Requiem Aeternam Cantata Religiosa. Ich finde, das ist dieses Werk total anders, als er vorher geschrieben hatte. Viele, viele Einflüsse aus Berlioz' Werke hat.
Diese CD enthält Stücke, die in großen zeitlichen Unterschieden komponiert worden sind. Glauben Sie, dass das auch die Änderungen des Stils von Moniuszko zeigt?
Ich glaube schon. Also das findet man schon, wenn man vergleicht nur die drei Litaneien, und die sind dann im Abstand von ein paar Jahren entstanden.
12 oder 13.
Genau. Mhm. Und da sieht man, wie stark hat Moniuszko sich entwickelt. Also er hat wirklich mit einer klassischen Ensemble angefangen, und dann geht er immer weiter in die romantische Richtung, und nicht nur mit der Besetzung, aber auch mit der Form, mit allen Elementen der Werken. Und er ist nicht damit sozusagen
zufrieden,
sondern eben nach seinen Reisen in Paris, nach Prag und so weiter, die weitere Einflüsse, die weitere Ideen von den anderen Komponisten, er nimmt in seine Musik auf. Aber es ist auch nicht so eine Kopie-Musik. Das ist wirklich eine eigene Musik. Man spürt, und natürlich, wenn man kennt die andere Komponisten, man kann das leicht spüren, aber nicht im Sinne, dass er übernommen hat irgendwelche, wie soll ich das sagen, Tricks von diesen Komponisten, sondern eher, dass er einfach beeinflusst ist von der Ideen, von der Elan von dieser Musik. Und man könnte sich nur nachdenken, was würde er schreiben, wenn er etwas länger leben würde. Weil man soll auch daran denken, dass seine Generation, das sind so auch zwei große Komponisten, das ist Franck und Bruckner. Mhm. Und was wir kennen von diesen beiden, das sind grundsätzlich Werke von seinen späteren Zeiten, die sie in 80er Jahren komponiert haben. Moniuszko ist gerade der gleiche Generation. Er ist in der gleichen Jahren geboren, hat leider kurze Leben. Aber in der Zeit, wenn er geschrieben haben, in 60er Jahren, diese Requiem Aeternam, der Orłowski-Marsch und so weiter, und man vergleicht die Werke von Franck, von Bruckner, von der Zeit, man sieht, dass Moniuszko war viel vorwärts. Also viel weiter als die beiden Komponisten. Deswegen, ja, ich frage mich immer, ja, wie wäre es, wenn er etwas länger gelebt hatte? Das wurde wirklich total was anderes, was er schreiben. Das kann ein bisschen erklären, warum diese Musik in der späteren Generationen nicht so ganz gut aufgenommen ist. Dass diese Musik nicht so modern ist, sondern eher konservativ. Aber das ist nicht wahr. Es ist einfach so, dass er ist in seinem vollen Leben einfach gestorben. Er war voll Kraft, ist gestorben und könnte nichts weiter schreiben. Und dann nachher, in der zweiten Hälfte 19. Jahrhundert, hat sich die Stilistik also verändert. Diese neuromantische Stilistik ist völlig was anderes als die frühromantische Stilistik.
Mit Professor Andrzej Szadejko hat Jakub Kukla gesprochen, und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde. Aus Warschau einen angenehmen Tag noch, wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Linsa. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 Kilohertz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do uslušenja. Wir hören uns.